Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein ja, relativ bekanntes Gesicht in der Stadt Fulda sitzt heute vor mir. Ich habe ihn über die Schultheatertage vor einigen Jahren kennen und lieben gelernt. Wir haben jetzt auch schon ein paar Mal zusammengearbeitet und freue mich, dass er heute bei uns ist, Anton Faust. Hallo Anton.
Hallo Shaggy, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe schon gesagt, ich habe dich über die Schultheatertage kennengelernt, denn du unterrichtest auch eine Theaterart, wenn man so will, denn du bist Tanzlehrer.
Korrekt.
Und Tanzchoreograf. Ja?
Richtig. Ja, und das mache ich schon relativ lange. Und das heißt relativ lange. Wir haben jetzt nächstes Jahr mit der Tanzschule schon 15-jähriges Jubiläum.
Ja.
Und ich bin ein Jahr nach der Gründung, sag ich mal, als Coach da eingestiegen. Also habe ich jetzt auch schon 14 Jahre dann nächstes Jahr. Und fast ähnlich so lange mache ich die Schultheatertage, ein bisschen kürzer.
Ach, so lange bist du schon dabei.
Ja, das ist echt crazy. Aber ich würde mich niemals als Theaterpädagoge bezeichnen, weil ich viele Theaterkollegen kenne, auch über andere Projekte. Man lernt sich ja ganz schnell kennen und vernetzt sich. Und die machen alle so viel, also so ganz andere Sachen. So das, was ich mache, würde ich immer eher in Richtung Tanztheater, Bewegungstheater vielleicht noch schieben. Aber ich würde mich nie als, also so von mir aus irgendwie als Theaterpädagoge bezeichnen, auch wenn es jetzt kein geschützter Beruf wäre.
Ja,
aber ja, ich bin schon hauptberuflich Tänzer, Tanzlehrer und Pädagoge.
Ja, bei Steps and Styles, so heißt die Tanzschule, da hast du gerade gesagt, bist du schon so ewig lang dabei. Aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist nicht in Fulda geboren, du kommst aus Kasachstan, ja? Da bist du auch geboren.
Korrekt, ja.
Wie war es damals? Du bist Anfang der 90er, 91 nach Deutschland gekommen. Im Alter von 10 warst du damals?
Oder nee, nee, nee.
2001 bist du gekommen.
Genau, genau.
91 bist du da geboren, so rum.
Korrekt.
So rum. 2001 gekommen. Wie war das damals? Also warum seid ihr nach Deutschland gekommen? Weißt du das noch?
Ja, ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass dort einfach arbeitstechnisch nicht mehr so viel ging. Es war viele Krisen, die einfach so in dem Moment zusammengekommen sind. Und mein Opa, der ist schon immer Deutscher gewesen. Und sein Uropa, nee, Quatsch, nicht sein Uropa, aber sein Opa, hat ihm damals immer erzählt von Deutschland, wie toll das da ist. Und wir haben auch immer so Päckchen bekommen von Verwandten aus Deutschland mit so Gummibärchen und Sachen, die hier ganz normal sind. War für uns total so Toffifee oder sowas.
Ja,
ne?
Ja.
Oh mein Gott, das war immer so meine Sünde der Kindheit irgendwie. Und ja, tatsächlich hat er dann irgendwann gesagt, so nee, mir reicht das hier, wir packen unsere Koffer, wir gehen zurück zu unseren Wurzeln nach Deutschland. Und ja, mit 10 bin ich dann, ja, ich war 10 Jahre, als wir hier gelandet sind. Es war sogar an Weihnachten. Ja. Und es war ganz komisch, weil wir kommen da aus einer Schneelandschaft. Ne? Du gehst vor die Tür und du bist zum Bauch im Schnee. Und hier kommst du an und die Wiese ist grün. Und irgendwie die Leute sind alle zu dem Zeitpunkt glücklich aus. Ich mir dachte, hey, krass, wo sind wir denn hier?
Wo sind wir denn hier? Bist du damals schon in Fulda gelandet auch direkt? Oder wie? Oder
Nee. Ich glaube, wir waren in Hannover. Ja, ich weiß es gar nicht mehr auswendig. Aber auf jeden Fall sind wir relativ zügig dann nach Dalherda gekommen,
ja.
Ne?
Ja.
Das kennt man vielleicht, so bei, was sind das? Schmalnau?
Ja, da hinten die Ecke.
Genau, da hinten die Ecke. Und dann bin ich auch die ersten 2 Jahre in Gersfeld zur Schule gegangen.
Ja.
Und dann irgendwann sind meine Eltern und ich nach Hattenhof gezogen.
Mhm.
Und seitdem wohnen die dort auch. Und dann bin ich halt nach Fulda in die Schule gegangen. Genau.
Wie war das mit der Sprache damals auch? Hast du schon Deutsch gesprochen oder wie war dein Deutsch? Oder musstest du erst von Grund auf alles lernen?
Ich musste wirklich von Grund auf alles lernen.
Ja.
Aber ich hatte das Glück, dass ich nicht so viele, Glück in Anführungsstrichen, ja, aber ich hatte das Glück, dass ich nicht so viele russischsprachige Freunde hatte.
Ja. So musstest du Deutsch lernen?
Ich war gezwungen.
Ja.
Also ich bin hier nach Hattenhof auf die Schule gekommen, war in Mathe super gut, musste dann die 3. Klasse halt wiederholen. Die hatte ich in Kasachstan abgeschlossen, kam hier wieder in die 3. Klasse. Und war in Mathe, dachte ich mir so, hä, ist ja voll einfach, was die hier machen. Das habe ich schon vor einem Jahr gemacht.
Ja.
Aber alles andere war nicht möglich, weil ich ja kein Deutsch konnte. Wir hatten so ein Sprichwort damals, da wurden einfach so Worte aneinander gereimt. Zum Beispiel ging es dann so Stoltisch, Rüberfisch. Und hatte ich irgendwie gereimt, war so rhythmisch.
Ja.
Und das waren die einzigen Worte, so die ich konnte. Ja, aber ich habe auch ziemlich schnell Freunde gefunden, die dann einfach irgendwie an mir interessiert waren.
Ja.
Und die haben mich auch regelmäßig dann zu der Zeit noch zu sich eingeladen. Man hat sich ja besucht, hat beieinander gespielt. Und die Eltern haben mich dann immer auch mit so 1000 Fragen gelöchert. Und du sitzt dann da und versuchst mit Händen und Füßen dich zu erklären. Aber das war halt ich glaube, zu meinem Glück, dass ich dann relativ schnell auch die Sprache gelernt habe.
Du hast dann auch dein Abitur in Fulda in der Winfriedschule gemacht. Das heißt, du bist als 10-Jähriger hierher gekommen und 7 Jahre später Deutsch gelernt und noch Abitur an der schwierigsten Schule wahrscheinlich in Fulda. Wieso die Winfriedschule? Also ich war auch auf der Winfriedschule. Wie kam es bei dir?
Bei mir war es halt so, wir hatten in der Grundschule einen sogenannten Super-Schlau-Kurs damals. Ja. Und da kamen halt alle rein, die gute Mathe waren und irgendwie ein gutes logisches Verständnis hatten. Und sonst waren meine Noten halt nicht so gut. Aber meine Freunde, die ich dann da kennengelernt habe, die sind dann alle auf die Winfriedschule gegangen. Und ich habe mich damit gar nicht befasst. Ich war so, ich will mit meinen Freunden bleiben. Mhm. Und dann haben wir da den Antrag hingeschickt. Und ja, ich wurde sogar lustigerweise angenommen. Mhm. Ich war zwar nicht dann der Überflieger, weil ich habe dann die 11. Klasse auch nochmal wiederholt. Weil da kam so die Phase, wo man irgendwie gesagt hat, es läuft gerade nicht und keinen Bock auf Schule. Mhm. Bin dann aber da geblieben und habe gesagt, nee, komm, reiß mal zusammen. Und bin froh, dass ich das so durchgezogen habe. Ja, ich war zwar, wir hatten so einen Jahrgang mit G8 und ich war sozusagen G10 oder sowas, weil ich ja die 3. und die 11. wiederholt habe. Und wir hatten einen Jahresunterschied von 5 Jahren am Abschluss mit der Jüngsten und ich war der Älteste. Mhm. Aber ich habe mich nie da komisch gefühlt und ja, ich mochte auch die Winfriedschule sehr, weil die Lehrer da immer mit viel Herzblut auch dabei waren. Und so meine Lieblingslehrer, hier Shoutout an Herrn Kleinschmidt, falls er hört, war mein Englisch-LK-Lehrer. Er war immer sehr dramatisch, aber einfach toller Lehrer. Er hat sich immer bemüht und bei ihm gab es nicht die Option, dass du durchfällst. Ja. So, wenn du nicht zur Prüfung erschienen bist, der hat dich angerufen im Abitur und gesagt, oder nicht im Abitur, aber in den Prüfungen, gesagt, wo bist du? Komm. Ja, bist du krank? Ja, dann müssen wir nachschreiben. Kannst du laufen? Ja, okay, dann komm. So. Und irgendwie hat das einen schon auch geprägt.
Ich habe mein Abi dann auf der Winfriedschule nicht gemacht, bin noch vorher abgegangen, habe danach noch den legendären Bombenalarm da in der Winfriedschule initiiert. Das ist auch nichts, worauf ich stolz bin, aber eine dumme Kindheit so. Aber die Winfriedschule ist trotzdem eine ganz wichtige auch Schule für mich gewesen, eine wichtige Zeit. Und wie wichtig ist es für dich? Und wenn du merkst, du kommst da jetzt auch mit den Schultheatertagen immer wieder zurück, weil im nächsten Jahr sind wir ja auch wieder auf der Bühne in der Aula der Winfriedschule. Also wie ist das Gefühl, wieder zurück in der Winfriedschule manchmal zu sein?
Es fühlt sich schon immer so heimisch an, weil die Lehrer einen auch kennen und dann immer noch sich an mich erinnern irgendwie. Schön. Und da denke ich mir so, wow, krass, scheinbar irgendwie einen Eindruck hinterlassen oder ich weiß es nicht. Und dadurch, dass ich auch viele Schüler immer habe, die zu mir auch zum Tanzen kommen, wahrscheinlich auch bei dir jetzt irgendwie über die Theatertage, über dein Impro-Theater hier, ne? Habe ich ja immer wieder so Bezugsquellen, mit denen ich mich wohlfühle und dann ist das schon immer recht angenehm.
Das glaube ich gerne. Wie hast du zum Tanzen gefunden? Das war ja auch etwa in der Zeit, oder? Mhm. Das muss ja in der Zeit gewesen sein. Warst du dann auf der Winfriedschule?
Ja. Ja, ich bin ziemlich spät zum Tanzen gekommen. Ich war 17. Mhm. Und das war noch so die Zeit, wo es Schüler-VZ gab, falls du dich daran erinnerst. Und ich hatte eine Freundin in der Klasse damals, die hatte so ein Foto von sich geteilt. Da stand sie mit so ein paar anderen in so roten Hoodie-Pullovern da. Und ich habe dann so gemeint, hey, was machst du da? Ja. Und sie war dann so, ja, ich tanze halt Hip-Hop. Und ich war so, okay, was ist das denn? Wo kann man das machen? Mhm. Und sie hat gemeint, hier, ich bringe dir einen Flyer mit. Ich bin beim Holodeck, wir machen da auch immer wieder so Shows, Meisterschaften hier. Nächste Woche ist Schnuppertag, komm vorbei. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, bin dann dahin und habe mich relativ schnell da in das Tanzen verliebt, weil es ja einfach irgendwie so der Ausdruck für mich war, den ich immer vermisst habe im Leben, glaube ich. Ich war immer so sehr so ein Linkin Park-Kind auch und wenn man so, ne, dieses irgendwie so alleine und seine Wut frisst man in sich hinein irgendwie so. Und dann hatte ich so einen Kanal und so ein Ventil gefunden, wo ich das rausleben konnte. Und ja, seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen.
Wie kam der Schritt dann irgendwann zu sagen, also du hast ja auch noch erstmal noch Lehramt studiert, aber wie kam der Schritt dann zu sagen, okay, ich mache das irgendwann beruflich? Bist du da so reingewachsen?
Ich habe tatsächlich parallel zum Abitur schon quasi Tanzen unterrichtet, angefangen. Ja. Weil ich musste ein Praktikum machen, so wie viele. Und in dem Praktikum habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Mhm. Und dann
Hast du das Praktikum gemacht? Hier dann?
Das habe ich dann schon bei Steps and Styles gemacht.
Da gab es schon Steps and Styles.
Genau. Das Steps and Styles war auch eher so ein, also die Inhaberin jetzt, die Dini, die kam ursprünglich auch vom Hudodeck. Aber da gab es einfach verschiedene Meinungsunterschiede und sie hat dann irgendwann sich selbstständig gemacht und sich dann abgezweigt, zusammen mit der Anna Feuerstein. Und die beiden hatten dann erst in der Innenstadt, hier gar nicht so weit weg von hier, gegenüber vom Café Ideal da. Da hatten die ihre Tanzschule dann, also nachdem sie die waren kurz etabliert und dann sind sie dahin umgezogen und da habe ich die dann kennengelernt und bin dann so da dazugekommen, habe dann gemerkt, hey, cool, das macht ja voll viel Spaß hier und ja, habe dann bei denen dort getanzt ein Jahr lang. Da habe ich aber zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, 3 Jahre oder so getanzt. Genau, und dann musste ich Praktikum machen und dann habe ich das tatsächlich bei der Anna gemacht, weil Anna hat dann noch so ganz viel Kindertanz gemacht und die ganz kleinen und ich war dann so, ja okay, das ist halt das, was ich gar nicht kann, auf geht's, probieren wir das mal aus und habe dann bei ihr das gemacht und ja, war auch scheinbar relativ erfolgreich irgendwie. Sie hat dann gemeint, oh, das hast du gut gemacht, standst gut vor der Gruppe und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht kann ich das ja irgendwie parallel als Nebenjob machen. Und dann hat aber die Dini gesagt, hier, ich brauche gerade sowieso einen Trainer. Wie wär's? Du kannst hier einen Kurs anfangen. Ich glaube, das war Hip-Hop-Teens. Die waren so 12, 14 Jahre alt. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt, wie alt war ich da? Vielleicht 19. Ich habe spät ja Abi gemacht, genau. Und habe dann eben das durchgezogen. So die letzten 2 Jahre im Abitur, ich parallel unterrichtet. Und das war übrigens dann eher der Grund, dass ich dann gesagt habe, ich gehe Lehramt studieren. Weil ich habe vorher nicht gewusst, was willst du machen mit deinem Leben. Aber durch das Unterrichten habe ich gemerkt, so hey, ja, so mit Bewegung und das macht Spaß. Und habe dann einen Eignungstest in Mainz gemacht fürs Sportstudium, den ich auch dann sehr gut bestanden habe. Und dann ging es nur darum, was machst du als zweites Fach? Und mein zweites Fach war dann erstmal Englisch, was ich auch relativ lange erfolgreich gemacht habe, bis ich dann irgendwann voll auf die Nase gefallen bin und so eine Prüfung 3-mal nicht bestanden habe, obwohl ich die noch nie geschrieben habe. Ne, so deutsche Bürokratie lässt grüßen. Aber hey, ich habe daraus gelernt.
Du immer mehr gewachsen, immer mehr Kurse, hauptsächlich mit Teenies oder wie ist es da auf der Schule aufgebaut mittlerweile?
Also mittlerweile mache ich 11 Kurse die Woche. Ja. Und beginnt heute, montags immer, habe ich um 15.30 Uhr meine Hip-Hop-Minis. Die sind so 6 bis 9 in dem Alter. Mittlerweile eher 7 bis 9 so. Und dann haben wir immer Kids-Kurse, die sind dann bis 12 Jahre alt. 8 bis 12 Jahre alt sind die genau. Und dann kommen die Teens-Kurse ab 12. Und teilweise mittlerweile auch so ein bisschen gemischte Kurse, die dann, das sind, ich habe einen Foundation-Kurs in Hip-Hop. Da habe ich eine dabei, die ist 11. Und eine, die ist, ich will gar nicht lügen, weil ich weiß es nicht auswendig, aber auf jeden Fall über 40. Und die alle zusammen tanzen dann gemeinsam. Okay. Und das funktioniert sehr gut.
Ja.
Aber es ist halt in diesem Kurs so besonders, weil da unterrichte ich eben Foundation, also Fundament des Hip-Hops. Ja. Sprich, wir machen immer in einer Woche eine Choreo, und dann verschiedene, keine Choreo, aber eine Kombination aus Schritten. Und ich gebe denen viel Zeit für die Technik, gebe denen viel Zeit zu üben und dann ja, entwickelt sich daraus so ein Flow.
Hip-Hop und House auch, sind ja so deine, da hast du deine Expertise quasi. Ja, wie hat sich das entwickelt oder war das von Anfang an klar, das ist meine Musikrichtung? Hier, Ballettschritte gebe ich jetzt nicht oder Disco-Foxen?
das ist eine gute Frage. Ja. Nee, ich hab, glaube ich, mal 1 Stunde Ballett gemacht.
Ja.
Hab dann direkt gemerkt, boah, das ist mir viel zu anstrengend. Ich war so ungelenkig. Ich habe so spät angefangen, weißt du, Zehenspitzen berühren war schon ein Problem, was heute mittlerweile echt besser geworden ist. Und ich habe da hohen Respekt vor allen Leuten, die Ballett tanzen und das auf einem hohen Niveau. Ich habe einen Freund in Friedberg, der ist da klassisch ausgebildeter und auch Tanzpädagoge. Und der, wenn der springt, dann seine Beine da zum Spagat in die Luft hochspringt, denke ich mir so, ach du Scheiße. Ja. Ups, darf man da sagen?
Darf man alles sagen.
Und hab dann aber für mich schon auch die Liebe zum Jazz gefunden. Also ich tanze gerne auch so klassischere Sachen, aber jetzt nicht Ballett in dem Sinne, sondern so Lyrical Jazz, Contemporary. Aber das hat dieses Jahr zum Beispiel nicht mehr gepasst. Letztes Jahr stand ich damit als Teilnehmer auf der Bühne. Mhm. Kann ich jetzt aber auch nicht so unterrichten. Und Hip-Hop war von vornherein das, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich einfach die Musik mochte. Bin auch so mit 50 Cent und Eminem aufgewachsen, und allem, was da so drumherum irgendwie abging. Es war so meine 2 Richtungen, so Linkin Park und so Alternative Rock und halt Hip-Hop und Rap. Genau. Und zum Haus kam ich erst viel, viel später. Das war auch so eine Hassliebe irgendwie. Die erste Stunde Haus gemacht und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo rechts und links ist. Das fühlt sich total blöd an und irgendwie ganz komisch, weil du im Hip-Hop eher gewohnt bist, nach unten zu arbeiten in dem Boden und im Haus willst du weg vom Boden. Du willst eher so leichtfüßig aussehen. Und ich habe das gar nicht hinbekommen. Und ich glaube, dann so ein Jahr später habe ich dann nochmal versucht und habe gemerkt, okay, jetzt irgendwie mittlerweile geht's besser. Und so Stück und Stück da reingewachsen. Und jetzt kann ich gar nicht sagen, was ich mehr mag. Ich mag eigentlich beides sehr gerne. Und hinzu, es kam noch bei mir Breakdance und Popping. Und das sind so irgendwie so die vier Stile, die ich mir jetzt versuche, zu einem guten Fundament anzueignen, dass ich sagen kann, doch, ich bin da Experte drin, ich kann dir das vermitteln und es sieht authentisch aus, was ich mache. Hm. So.
Du bist ja auch nicht nur Tanzchoreograf oder Trainer, du tanzt ja natürlich auch selber super gerne, auch bei Jam-Sessions und Battles hast du schon mitgemacht. Wie sieht so ein Tanzbattle aus? Sind da wirklich zwei, die gegeneinander, so erst der eine was vor, dann macht der andere was nach? Ist es wie so bei einem Rap-Battle oder so? Oder wie stelle ich mir ein Dance-Battle vor?
So ähnlich.
Ja.
Aber jede Veranstaltung fängt immer mit so einer Pre-Selection an. Das heißt, da kommen zum Teil Leute aus der ganzen Welt zum Teil zusammen und dann heißt es einfach so, jetzt bist du dran, Shaggy, zeig mal, was du drauf hast. Und du kriegst dann so 30 Sekunden vor einer Jury. Es gibt immer eine Jury, die besteht meistens aus 3 Leuten, manchmal aber auch aus 5. Hm. Aber immer eine ungerade Zahl, dass man dann eben nicht zu viele unentschiedene Runden hat. Weil oft ist dann wirklich die Nuance sehr, sehr gering zwischen Gewinner und Verlierer. Hm. Und genau, du kriegst dann diese 30 Sekunden Zeit, du zeigst, was du drauf hast. Dann werden alle anderen nacheinander vorgeführt, nennt man das.
Also vortanzen, keine Ahnung.
Genau, also die dürfen dann nacheinander eben zeigen, was sie drauf haben. Ja. Und dann heißt es, die und die und die und die sind jetzt eben in den Top 16. Und dann werden so Brackets erstellt, wo immer 1 gegen 1 Leute tanzen. Und da ist es wirklich so wie so ein Battle. Da geht es immer darum, wer hat die bessere Musikalität, wer hat das bessere Fundament, wer hat auch einen eigenen Charakter, den man auch gerne sehen möchte. Vielleicht auch welche Power-Moves da gezeigt werden und alles zusammen muss aber irgendwie so harmonieren, dass einfach die Leute aus der Jury sagen, das gefällt mir, das will ich nochmal weitersehen und dann wird da wirklich so nacheinander, der eine tanzt, dann tanzt der andere, dann heißt es 3-2-1 und alle zeigen auf den oder auf den anderen und der mit mehr Stimmen gewinnt. Genau, und das, dann gibt es dann im 16-Finale, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann Finale. Und im Finale ist es aber meistens so, da gibt es dann kein Zeitlimit mehr. Sonst sind die Runden immer so zwischen 45 Sekunden und 1 Minute. Das heißt, du musst innerhalb von 45 Sekunden zeigen, was du kannst. Mhm. Und wenn du auch noch weitergehst, musst du auch auf deinen Gegner halt eingehen können. Also wenn der jetzt einen Move zeigt und ich sage dann so, ja, ich kann noch 3 Variationen mehr, dann sieht die Jury so, ah, okay, der ist quasi auf einem höheren Level. Mhm. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die tanzen gar nicht so explosiv, sondern die sind total bei sich, aber dafür machen die keine Fehler. Die sind total geschlossen und sind voll mit der Musik verbunden und zeigen so die Nuancen in der Musik. Das kann manchmal für einen Schiedsrichter einfach mehr an Wertung haben.
Spannend. Würde ich ja jetzt gern zum Dance Battle herausfordern, aber zum einen haben wir keine Jury hier, zum anderen ist es bei einem Podcast auch schwierig, dann so ein Dance Battle hier zu zeigen. Die Zeit ist auch schon, also leider nicht, gell? Ich will dich ja jetzt auch nicht irgendwie blamieren, wenn du gegen mich tanzen müsstest.
Ja, es wäre auch, also ich müsste schon alles rausholen.
Na, also ich würde mich auf jeden Fall sehr blamieren, wenn ich gegen dich tanze, denn ich habe dich ja erst vor kurzem tanzen gesehen. Ich habe dich eingeladen, damals zur Kleinkunstgala Kick, damals, die ich mit Wolf Miem zusammen moderiere, da hatte ich dich ein paar Wochen vorher angefragt, ob du Lust hättest, mit einer Gruppe dort zu tanzen. Ganz anderes Publikum, ganz andere Atmosphäre. Wie war es für dich?
Ich hatte echt ein bisschen Respekt davor tatsächlich. Ja. So, ich bin zwar gewohnt, über 500 Leuten aufzutreten, die zu unseren Shows kommen, aber das sind halt immer dann ja teilweise auch Hardcore-Fans, die uns einfach mögen und die jedes Mal kommen. Und hier war es so, keine Ahnung, wer da ist. Ich weiß nicht, was sie erwarten. Also haben wir versucht, irgendwie eine Show zusammen auf die Beine zu stellen, die irgendwie von allem was hat, dass jeder sagen kann, das hat mir gefallen, auch wenn der Rest vielleicht blöd war. Und ja, dann haben wir das abgeliefert mit ein paar Schülern von mir. Es waren 7 Leute noch neben mir. Und denen hat es total viel Spaß gemacht. Für die war das so ein cooles Erlebnis, auch Backstage mit den anderen Künstlern, dich kennenzulernen. Viele kannten dich auch. Zum Teil wahrscheinlich sogar viel, viel besser, als ich dich kenne. Und die waren so, mein Gott, der Shaggy ist für mich so. Und ich war so, ja, ist doch cool, freut dich doch, könnt ihr mit ihm sprechen, das ist ein ganz normaler Mensch wie wir alle. So. Und ja, und jetzt bin ich von der Frage abgewichen. Tatsächlich war das Feedback dann aber von den Leuten total positiv. Mhm. Also waren viele so begeistert davon, haben gemeint, hey, wie, und ihr kommt hier aus Fulda, ja, krass. Das war wirklich schön.
Ja, freut mich. Also war auch eine echt eine gute Stimmung und richtig tolles Feedback für euch. Also das hat super funktioniert. Wir wussten ja auch nicht, funktioniert das bei so einer Kleinkunstgala tanzen, aber es hat richtig, richtig gut funktioniert. Absolutes Highlight in der Geschichte von Kick. Soweit würde ich auf jeden Fall schon gehen. Okay. Du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Montag, wir können es ja mal verraten, durchbrechen die vierte Wand, der 25. November. Ausgestrahlt wird der allerdings erst nächsten Freitag. In diesem Wochenende der Ausstrahlung ist auch eine besondere Veranstaltung von der Steps and Styles von eurer Tanzschule. Was ist das für eine Veranstaltung?
Das ist dann die große Show. Ja. Wir machen jedes Jahr eine größere Show mit allen unseren Kursen von der Tanzschule. Und die geht aber über 2 Tage. Wir machen immer Freitag, Samstag, einfach weil wir ja eine Laientanzschule sind. Und bei uns kann jeder anfangen, der einfach gerne tanzen möchte. Ja, das ist aktuell. Dieses Jahr war einfach viel Stress und wir mussten jetzt am Ende nochmal richtig Gas geben, dass alles noch fertig wird, alle Spezialeffekte. Aber wir sind ja sehr stolz drauf. Und dieses Jahr ist eben das Thema, die Show heißt Shadow. Und das Thema ist der Tod. Das heißt, wir haben irgendwie versucht rauszufinden, wie kriegen wir das Thema Tod auf die Bühne, ohne dass es die ganze Zeit traurig, düster und schwarz ist. Und ja, ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Ich freue mich auch, dass du jetzt noch Last Minute von uns Karten gefunden hast.
Ja, sehr gut. Und es gab es nämlich ausverkauft, deswegen muss man eigentlich gar keine Werbung für machen. Aber ja, ich habe noch Karten bekommen über dich. Vielen Dank dafür nochmal. Wir freuen uns sehr, dass wir kommen dürfen.
Sehr gerne. Und ich bin gespannt auf dein Feedback, so nochmal aus Künstlersicht, weil es ist ja nochmal was anderes. Und ja, ich glaube, das wird aber total spannend, weil da geht's über die Hölle, wo dann die Dämonen sind und irgendwie alles ist total komisch und die sind voll gewalttätig, bis hin zu den Engeln, so ganz klassische Genres erstmal, bei denen es total hell und schön und ruhig ist. Und dann wird das aber irgendwie gemischt, weil es sind bei uns 2 Seelen auf der Suche zueinander. So. Mhm. Das ist so die Story. Und die beiden suchen einander. Mhm. So ein bisschen wie bei, ich weiß nicht, ob du Videospiele kennst, aber es gibt das Spiel Hades. Und da spielt man eben einen Jungen, der sozusagen der Sohn vom Tod ist. Also, und der versucht dann eben irgendwie nach oben an die Oberfläche zu kommen, so in der griechischen Mythologie. Und irgendwie kam, also es ging gar nicht, das war gar nicht der Ausgangspunkt, aber wir haben gesagt, hey, wir haben jetzt einfach diese 2 Seelen und die sind aber komplett auf den verschiedenen Seiten. Wie kriegen wir die zueinander und ob die zueinander finden oder nicht? Findet man dann heraus mit der Show.
Freue ich mich. Werde dir auf jeden Fall sagen, wie ich es finde. Wie viele das sind Tänzern aus eurer Schule quasi auch? Wie viele Teilnehmer, Teilnehmende sind da etwa dabei, grob?
Also ich glaube insgesamt schon so 150.
Krass. So viele?
Ich glaube sogar vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, wir haben allein nur 50 Kids.
Okay, also großes Projekt irgendwie. Propstei aus Petersberg. Aus,
genau.
Petersberg, da wird die Veranstaltung sein. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast.
Danke dir.
Wie soll es weitergehen? Wie siehst du dich? Wo siehst du dich in 10 Jahren, wenn du mal vorblicken würdest?
Ja, ich hoffe, ich habe bis dahin mein Studium abgeschlossen. Es ist immer noch nicht komplett fertig, einfach weil man diese Umwege gegangen ist. Aber ja, ich denke mal, ich hoffe, dass ich dann irgendwo angekommen bin und da in der Schule auch arbeite. Aber ich werde trotzdem alles geben, um in der Tanzschule zu arbeiten, weil das ist das, wofür mein Herz am meisten brennt. Und ja, mal gucken. Ich bin nicht so jemand, der komplett plant, weil ich mir dann immer denke, es wird schon irgendwie werden. Ich gucke dann immer so ein Jahr voraus. Aber ich hoffe einfach, dass ich gesund bleibe, dass mir meine Knie nie nachgeben, weil das ist immer so, das Tänzer ist heilig. Wenn die Knie kaputt sind, dann geht gar nichts mehr. Und einfach weiterhin irgendwie Schüler inspirieren kann, am Tanzen teilzunehmen, da ihre Leidenschaft zu entdecken vielleicht und ganz kreativ zu bleiben mit unserem Team auch.
Ja, Steps and Styles, wo findet man Infos über eure Tanzschule? Wo findet man Infos über dich?
Sehr gut. Über mich tatsächlich, glaube ich, nur auf Instagram. Anton Sensei heiße ich da, ne, japanisch für Lehrer. Das hat mich irgendwann meine Schülerin so genannt. Und die Tanzschule heißt Steps and Styles, hast du ja schon gesagt. Internetseite ist www.stepsandstyles.de. Also statt End nur das N. Und wir sind in der Bellinger Straße 4 in Fulda. Da kann man immer vorbeikommen. Wir haben immer die Möglichkeit für Schnupperwochen. Man kann uns immer anrufen. Alle Informationen findet man auf der Homepage. Und ja, wer also Lust hat auf Tanzen, Lust hat auf Show vor allem, der ist bei uns immer herzlich willkommen. Weil ich glaube, das ist das, was uns vielleicht nochmal unterscheidet von den anderen Tanzschulen. Wir machen nicht so viele Meisterschaften, wir machen halt immer diese größere Show. Und da steckt immer super viel Herzblut einfach dran.
Ja. Ich werde berichten, wie schön das auch gewesen ist. Schön ist es auf jeden Fall mit dir hier gewesen im Podcast. Vielen Dank nochmal. Ihr, der Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playlist bei Spotify. Und welchen Song hast du dir an den ausgesucht?
Ich habe mir den Song One More Light von Linkin Park ausgesucht, weil er schon immer für mich irgendwie ein trauriger, aber gleichzeitig ein schöner Song war, der irgendwie einen beruhigt. Und dieses Jahr habe ich ihn noch mit auf die Bühne gebracht, weil ich war so, jetzt habe ich Leute, die können das vertanzen, die können dieses Gefühl transportieren, was der Song mit sich bringt. Ja, und habe dann eigentlich einfach nur gedacht, das passt gut zum Thema Tod. Mhm. Wissen, Chester Bennington hat sich damals ja selbst umgebracht und hat er ja immer das Thema irgendwie in seinen Songs gehabt. Und in dem Song geht es ja darum, dass wen interessiert das überhaupt noch, wenn jemand stirbt sozusagen? Mhm. Ja? Weil es sind ja nur Sekunden in der Sphäre des Universums. Mhm. So. Und ich finde, und ich glaube, das geht den meisten so, jeder interessiert sich dafür und jeden wird es irgendwann erwischen, leider. Dem können wir nicht entkommen. und jetzt mittlerweile ist es auch einfach ein sehr persönlicher Song geworden. Hier vor dem Podcast zum Beispiel noch kurz erzählt, dass ja meine kleine Katze gestorben ist. Und das war wirklich dieses Jahr ganz schlimm für mich. Und aber so ist das Leben leider. Und ich habe jetzt, immer wenn ich den Song höre, klar kommen dann die Tränen irgendwie. Und ich bin mal gespannt, wie das auf der Bühne wird. Aber gleichzeitig ist Musik und Tanzen ja auch das, was diese ganzen Emotionen so zusammenführen kann. Und dich auch vielleicht auch in gewisse Form von Erlösung in dem Sinne vielleicht gibt für diesen Schmerz, den du mit dir trägst. Und deswegen dieser Song.
Hast du schon gesagt, der Song kommt auf die Playliste. Der ist auch Teil der Show jetzt.
Ja.
Sehr gut. Gespannt bin ich schon sehr. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörenden verabschieden. Sag tschüss. Ich bin raus. Ich sag jetzt schon tschüss. Das war's mit Anton Faust.
Danke, Shaggy. Sage auch tschüss. Ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg. Wir bleiben ja in Kontakt. Wir sehen uns spätestens bei den Schultheatertagen. Und ja. Kann jedem nur sagen, genießt die Zeit, seid dankbar für das, was ihr habt und bringt einfach nur Liebe mit raus.